Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Mission an den Bedürftigen. Ob körperlich, seelisch oder finanziell, überall gibt es Leute in Not, die zu Jesus gebracht werden müssen. Jesus möchte sich um jeden Menschen sorgen. Wie können wir diesen Menschen am besten weiterhelfen und sie gleichzeitig mit Jesus bekannt machen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Wir stecken mitten in dem Thema Mission. Ich stelle kurz die Personen vor, die mit mir in der Gesprächsrunde sind. Zu meiner Rechten habe ich Jutta und Andreas. Und zu meiner Linken ist es Josef und Carsten. Und ich bin der Thomas. Wir wollen nachdenken über die Mission an den Bedürftigen. Jesus ist da unser Vorbild. Und so werden wir jetzt noch miteinander beten, dass Gott uns auch hilft, dass wir das Thema gut verstehen. Ja, du bist unser Vorbild, Herr Jesus. Wenn es darum geht, auf Menschen zuzugehen und sie auch zu erreichen, ihnen zu helfen, ihnen beizustehen, so hilf uns jetzt, Herr, wenn wir dein Wort studieren, dass wir auch klar erkennen können, was unsere Aufgabe ist, aber auch klar erkennen können, wie wir das heute umsetzen können. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Gut, es geht um die Mission an den Bedürftigen. Wenn ihr dieses Wort Bedürftige hört, an welche Person denkt ihr da so? Was sind für euch bedürftige Menschen?
Also mir fällt da ganz spontan ein Erlebnis ein, das ich schon mal vor einigen Jahren hatte, damals in den USA. Wir waren am Sabbatnachmittag bei einem Straßeneinsatz unterwegs, um eigentlich mit Menschen Meinungsumfrage zu machen und zu beten. Und ein Mann ruft hinter uns her und er ruft, I'm starving, also ich verhungere. Und dann haben wir tatsächlich für diesen Mann Lebensmittel besorgt und die ihm gebracht. Und er hatte buchstäblich nichts im Haus. Also ich muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen neugierig und habe tatsächlich in der Küche mal seinen Kühlschrank geöffnet. Der war einfach leer. Seine Schränke waren leer. Da war nichts drin. Und er hat sich wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum gefreut, als er dieses Paket ausgepackt hat und uns gefragt, ja, soll ich dieses Topfbrot jetzt lieber mit Milch oder mit Orangensaft zu mir nehmen? Ja? Und hat sich da so wie ein kleines Kind drüber gefreut. Bedürftig.
Ja. Danke. Danke für die Erfahrung.
Also für mich ist es jemand, der in irgendeiner Form eine Hilfe braucht. Das kann aber auch seelisch sein, körperlich, auf jeden Fall in einer gewissen Notlage.
Ich glaube, wenn man da weiter nachdenkt, merkt man plötzlich, die Gruppe ist sehr groß. Mhm. Ja, weil jeder hat irgendwo Bedürfnisse. Hier in der Lektion haben wir einige Geschichten. Ich lade euch mal ein, dass wir die Bibel öffnen in Lukas Kapitel 5. Wir sind also im Lukas-Evangelium und dort in Kapitel 5 eine sehr interessante Geschichte, wo Freunde jemanden helfen, der sonst keine Chance hätte. Josef, kannst du uns mal das vorlesen? Das wäre jetzt Lukas 5 ab Vers 17. 17 bis 26, diese Begebenheit.
Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen.
Dankeschön. Wenn euch diese Geschichte anschaut, welche Prinzipien fallen euch da auf, wenn es um Mission geht? In dem Fall natürlich Mission an Bedürftigen, aber was könnt ihr so entdecken hier in dieser Geschichte an Prinzipien zum Thema Mission?
Ich denke, der erste Punkt ist, das sind Gesunde, die einen Kranken zu Jesus bringen. Mhm. Wobei ich denke, wenn es jetzt um Mission geht, dass gesund und krank nicht körperlich sein muss. Mhm. Aber es ist, ich glaube schon, also in diesem Gleichnis auf alle Fälle ganz wichtig, die Gesunden hat es gebraucht. Diejenigen, die in der Lage waren, den Bedürftigen zu Jesus zu bringen, die waren erforderlich, weil er selber nicht hätte kommen können.
Ja, danke.
Gleichzeitig muss man aber auch diese Leute sehen, die bedürftig sind. Mhm. Wenn ich das vielleicht auf den Gemeindekontext übertrage und wir nehmen diese Begebenheit zu unserer heutigen Zeit, hätte das durchaus eine Person sein können, die vielleicht auf einmal nicht mehr kommt. Diese Person ist vielleicht einmal nicht da, vielleicht einen Monat nicht da, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Und okay, es gibt vielleicht Leute, die dann hingehen, die mal nachfragen, was los ist und so weiter. Aber schlussendlich braucht es dann auch diese Leute, wie du gesagt hast, die aktiv werden. Und die das eben auch sehen, denen es auffällt, okay, da fehlt eine Person oder da ist eine Person, der geht es nicht gut. Und ich glaube, gerade noch in unserer heutigen Gesellschaft ist das schon auch gar nicht mehr so selbstverständlich geworden, weil wir so oft mit dem Blick nach unten jetzt sinnbildlich gesehen, ja, durch die Welt laufen und wir sind nur mit uns und unseren Problemen beschäftigt. Und da kann man sich auch fragen, bin ich überhaupt bereit, die Bedürfnisse, die Probleme anderer zu sehen? Oder sehe ich dann nur, okay, da ist jetzt ein Platz leer, ich glaube, da war mal jemand, aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
Also auch die anderen zu sehen?
Mhm. Danke. Mir fällt auf, es steht hier, es waren einige Männer. Ein Netzwerk. Ja, manchmal fühlen wir vielleicht eine Verantwortung, dass wir alleine einer Person helfen müssen und überfordern uns damit und könnten das gar nicht. Aber es sind mehrere, die hier da sind und die vielleicht auch nötig sind, um diesen Freund auch wirklich hier zu Jesus zu bringen.
Mhm. Mhm. Und ich würde sagen, weil sie vielleicht auch mehrere waren, der Gedanke gefällt mir, hatte auch einer von ihnen ja die tolle Idee. Mhm. Und die ist ja eigentlich ganz speziell. Und mit dieser Idee finde ich, dass man merkt, bei diesen Menschen, die ihm da geholfen haben, dass es ihnen ein Anliegen war. Wirklich ein Anliegen war, weil sie wussten, was er sich von ganzem Herzen total sein Leben lang ja wahrscheinlich auch gewünscht hat. Nicht nur wahrscheinlich. Mhm. Und das wollten sie unbedingt ihm erfüllen. Es gibt ja auch so Sendungen, ne? Mit Wünsche erfüllen. Und sie haben da wirklich was umgesetzt.
Also wer wirklich helfen will, der geht auch unkonventionelle Wege. Wobei ich mich immer frage, wie ging es dem Hausbesitzer damit? Dass hier sein Dach demoliert wird. Ja? Und wie ging die Geschichte weiter? Ja? Hat sich Jesus auch darum gekümmert oder blieb der auf den Reparaturkosten sitzen? Ja? Also das sind so ein paar Fragen vielleicht, die da auch noch mit drin hängen. Ja? Wie weit darf ich denn gehen in meinem Hilfseifer? Ja? Dürfen da andere zu Schaden kommen? Ja? Ist eigentlich spannend. Ja? Aber
hier sind ja keine Menschen zu Schaden gekommen, aber es wurde schon eine gewisse Sache beschädigt. Ja? Beschädigung, ja, das stimmt schon, ja.
Aber krass, vielleicht auch an der Stelle mal weitergedacht, ja, du bist schon dabei, Fragen an den Text zu stellen. Ich finde auch die Tatsache interessant, dass wir vorher noch lesen, dass sie keinen anderen Weg hineingefunden haben, mit der Begründung, weil die anderen im Weg standen. Ja, also das heißt, da steht eine Menschenmasse, so stelle ich mir das vor, die sehen, da kommen vier Leute, haben einen Gelähmten auf der Trage, aber sie halten es nicht für nötig, zur Seite zu gehen und diesen Mann durchzulassen. Ich glaube nicht, dass die vier Freunde da stillschweigend gestanden haben und gewartet haben so und irgendwann gesagt haben, oh, okay, schade, wir kommen da nicht durch. Ja? Ich vermute schon, dass sie auch sicherlich versucht haben, da auch aufzuklären, zu sagen, wir haben hier jemanden, der möchte zu Jesus. Und die Leute waren auch sicherlich, ihm war sicherlich bewusst, dass Jesus ihn noch hätte heilen können. Und trotzdem hielten es eine ganze Menge Leute nicht für nötig, diesen Menschen Platz zu machen. Und da frage ich mich manchmal auch persönlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, stehen wir nicht auch manchmal anderen Leuten im Weg, die zu Jesus möchten?
Mhm. Kann passieren.
Schon eine schwierige Frage, ja.
Mhm. In Vers 20 haben wir ja gelesen, da heißt es dann, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, also zu dem Kranken, ja, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was denkt ihr, warum wird jetzt hier extra der Glaube betont? Der Glaube von den Freunden.
Ja, geht es überhaupt? Kann ich stellvertretend für jemand anderen glauben? Also eigentlich lernen wir doch, dass jeder nach seinem eigenen Glauben gerettet oder verdammt wird, ja, aber nicht für einen anderen Glauben.
Mhm. Wobei ich schon annehmen würde, dass der Gelähmte auch seinen Glauben hatte. Mhm. Also wenn sie heißt, ihren Glauben, würde ich den Gelähmten nicht ausschließen wollen. Weil wenn er gesagt hätte, nein, schau mich an, mir kann niemand helfen, ja, dann hätte er sich wahrscheinlich auch gar nicht tragen lassen. Ich denke, ich weiß es nicht, das sagt das, der Bericht nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch seine Freunde angefleht hat, bringt mich zu dem, meine letzte Chance. Wenn das nicht, dann gibt es nichts. Ja? Wahrscheinlich wird er schon lange in dem Zustand gewesen sein und wusste, es gibt keinen Ausweg. Und der Glaube, aber um jetzt auf deine Frage zu kommen, der Glaube ist ganz wichtig. Weil wenn ich nicht glaube, dass Gott mir helfen kann, dann ist gerade bei Gott auch nicht möglich.
Mhm, mh. Ja. Wie würde denn aufgrund dieser Geschichte für euch Glaube definiert? Also was ist Glaube hier aufgrund dieser Geschichte?
Wenn es sein muss, bin ich bereit, ein Dach kaputt zu machen.
Mhm. Es folgen Taten.
Mhm, ganz genau. Der Gelähmte glaubt wahrscheinlich auch, ja, aber er kann den Glauben nicht zeigen. Ja.
Er ist gelähmt. Selber nichts machen.
Er kann selber nichts machen, ja. Aber die Freunde machen es für ihn. Mhm. Ja, die werden aktiv.
Mhm. Schlussendlich lässt er aber das Ganze auch über sich ergehen. Ja. Also ich glaube, es zeigt auch, es gibt schon einen gewissen Bereich, in dem wir handeln können. Und das war eben der Bereich, dass er dafür vielleicht auch selber gesorgt hat, vielleicht war es auch die Idee seiner Freunde, dass sie ihn zu Jesus gebracht haben. In dem Moment aber, wo sie ihn vom Dach herabgelassen haben und er mit Jesus in Berührung, sage ich mal, kommt, war es schlussendlich Jesus, der das Wunder gewirkt hat. Aber es gibt trotzdem einen gewissen Bereich, da können wir auch noch handeln. Und es gibt einen gewissen Bereich, da kann nur noch Gott wirken. Und ich glaube, da ist es eben auch ganz gut zu verstehen, wann, was kann ich dazu beitragen und ab wann ist es Gottes Wirken. Weil ich kann auch wieder in die beiden Extreme gehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts, ich lege die Füße hoch, Gott soll alles machen, es soll mir praktisch vom Himmel herabfallen. Ich kann aber auch natürlich versuchen, in diese Werksgerechtigkeit zu verfallen und zu sagen, okay, ich versuche mir alles zu verdienen. Ja. Und da, glaube ich, gibt es schon eben so einen Grad, wo man sagen kann, es gibt einen Bereich, da können wir was tun und es gibt den Bereich, da muss Gott eingreifen, da muss Gott wirken. Mhm.
Und da möchte ich noch mal einhaken zu dir, Carsten, weil du sagst, kann man überhaupt für jemand anderen glauben? Ich glaube schon. Und zwar, die Freunde hatten vielleicht eine tolle Erfahrung mit Jesus. Wir wissen ja nicht, wer sie waren. Und vielleicht haben sie selber was erlebt und sind total überzeugt. Und insofern ist für mich auch Glaube was mit einer Überzeugung, mit einer Erfahrung. Und einfach, dich bringen wir da runter. Wir wissen, er kann das machen. Wir haben das erfahren. Der Glaube daran, er kann das machen, kann schon da auch mitgespielt haben.
Genau, ja. Außerdem denke ich, kann Glauben ja ansteckend sein. Ist vielleicht auch ein Aspekt. Wir können sicherlich nicht durch unseren Glauben jemanden retten. Ja? Das, denke ich, widerspricht, oder da ist das Zeugnis der Bibel eindeutig, das wird nicht gehen. Durch meinen Glauben wird niemand gerettet, aber durch meinen Glauben könnte jemand dazu kommen, selber zu glauben. Mhm. Und das ist entscheidend, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mit meinem Glauben Vorbild für andere sein kann und ja auch sein soll. Mhm. Demjenigen den Weg zu ebnen, der ihn alleine nicht gehen kann. Hier der Gelähmte, der gar nicht gehen kann, aber es gibt viele Menschen, die Schritte im Glauben nicht selber gehen können, die im Glauben gelähmt sind. Und dringend jemanden brauchen, die ihnen den Weg, die sie tragen. Und da ist unser Vorbild, glaube ich, ganz wichtig.
Und durch meinen Glauben kann ich was bewegen. Und die haben auch was bewegt.
Genau. Und es kommt zu diesem großen Wunder. Ja. Es hat sicherlich auch schon was, wenn man sich das mal das versucht praktisch zu überlegen, ja, die machen ja nicht nur das Loch, was ja schon eine gewisse Leistung ist. Das Loch muss ja groß genug sein, damit der Gelähmte da auch reinpasst. Mhm. Dann könnt ihr ja nicht einfach vertikal da reinmachen, die müssen sie ja horizontal darunter lassen. Und dann muss das ja auch gemeinsam gehen in Teamarbeit. Also jedes Detail ist schon abgesprochen, die Arbeit miteinander daran, damit der wirklich dazu Jesus kommt. Also Teamarbeit. Mhm. Ja. Man kann auch viel andere Aspekte herausnehmen, auch in dieser Geschichte spannend dann, wo Jesus dann eben nicht gleich sagt, steh auf und geh, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Und dann diese Diskussion mit den Pharisäern, die sich daran stören, obwohl ja klar ist, dass Jesus sehr wohl Sünden vergeben kann, weil er ja Gott ist. Ist jetzt nicht so das Thema hier in dieser Lektion, aber die Prinzipien haben wir ein bisschen rausgearbeitet. Jetzt schauen wir uns mal noch andere Geschichten an, wo es um Mission an Bedürftigen geht, und zwar in Johannes Kapitel 5. Jutta, könntest du uns diese Geschichte lesen? Wir springen quasi von Lukas 5 zu Johannes Kapitel 5 und dort die ersten 9 Verse. Wieder eine Heilung, wo Jesus jemanden begegnet und durch die Heilung ja auch neues Leben schenkt. Mhm. Johannes 5 und dort von Vers 1 bis Vers 9.
Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag.
Dankeschön. Wenn ihr euch diese Geschichte hier anschaut, wie ist denn Jesus vorgegangen, um diesen Menschen zu helfen? Begegnet ihm ja mit einer Frage, ne? Willst du gesund werden? Warum stellt er ihm diese Frage?
Eine interessante Frage, oder? Für jemanden, der 38 Jahre krank ist. Ich finde es auch spannend, dass der nicht einfach sagt, ja.
Vielleicht noch bevor. Also mich fasziniert diese Formulierung hier in Vers 6, als Jesus den liegen sah. Und gerade vorher steht noch dort, ja, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Das heißt, Jesus sieht den einzelnen Menschen in der großen, bedürftigen Masse. Die Bedürftigkeit kann uns ja manchmal auch erschlagen. Das sind eigentlich so viele Menschen, die irgendwie Hilfe brauchen, dass wir dann am Ende gar nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, überhaupt jemandem zu helfen, weil es uns einfach überfordert. Jesus sieht diesen einen. Ja, warum nimmt er gerade den wahr? Ja, und fragt dann nochmal nach, als er vernahm. Ja, er erkundigt sich. Ja, was ist das für ein Mann? Der liegt schon 38 Jahre da. 38 Jahre, eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Da schwingt ja schon auch dann so der Gedanke mit Resignation, Hoffnungslosigkeit, der hat aufgegeben. Und dann sagt Jesus, okay, für diesen einen mache ich einen Unterschied. Nicht für die anderen, die auf diesen Teich fokussiert sind. Also das finde ich unheimlich spannend hier in der Geschichte.
Danke. Ich komme nochmal zurück. Was denkt ihr, warum stellt ihm Jesus diese Frage? Willst du gesund werden?
Ich schätze, man sieht es ja auch in der Form, wie er antwortet. Weil er beschreibt dann Jesus relativ traurig, wie ich mir das so vorstelle, dass er schon so lange probiert, aus eigener Kraft, Und dann sagt er jedes Mal, kurz bevor eben diesen See erreicht, sind schon andere Leute drin. Also es kommt auch in gewissermaßen, ja, auch diese Resignation, was du vorhin beschrieben hast, ein gewisser Frust, vielleicht eine gewisse Trauer. Und ich glaube, das ist auch in gewissermaßen, was einen Unterschied macht. Diesem Mann wird bewusst, dass er es aus eigener Kraft nicht schafft. Ja, und Jesus weist ihn vielleicht auch in gewissermaßen nochmal mit dieser Frage darauf hin. Ja, weil er beschreibt, all die Jahre probiere ich schon und ich schaffe es nicht. Und dann kommt auf einmal Jesus, nachdem er diese Frage gestellt hat, und es geschieht dieses Wunder, auf einmal steht er auf. Nachdem er sich nochmal bewusst geworden ist, dass er es all die Jahre aus eigener Kraft nicht geschafft hat, gesund zu werden.
In der Begegnung mit Jesus wird er dann gesund.
Ich denke, dass vielleicht auch Jesus die Frage stellt, um den Mann nochmal zum Nachdenken zu bringen, sich auch die Frage zu stellen, will ich überhaupt noch gesund werden nach 38 Jahren? Ich hatte in meiner Jugend einen Unfall, war viele Wochen, etliche Wochen im Krankenhaus, ein paar Monate, und irgendwann gewöhnt man sich dran. Die ersten Wochen, da will man nur raus. Endlich wieder raus, endlich wieder zu Hause sein, bei Freunden sein. Aber nach ein paar Monaten, dann ist das Alltag. Man gewöhnt sich dran. Und es besteht vielleicht schon ein Stück weit auch die Gefahr, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr will. Man hat sich damit abgefunden. Und diese Frage bringt das in diesem Kranken nochmal ins Bewusstsein. Will ich denn überhaupt noch raus?
Mhm. Ja. Vielleicht auch so eine Art Sehnsucht nochmal. Ja,
genau, die neu wecken. Ja. Weil natürlich, ich denke, der wird sicherlich nach 38 Jahren, es braucht keine 38 Jahre, um zu resignieren.
Ja, sicher.
Sicherlich, aber dass er nochmal diesen Hoffnungsschimmer bekommt und sagt, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, nehme ich sie wahr, will ich sie ergreifen.
Also wie eine Einladung. Wir haben es ja gelesen, Jesus schaut ihn an und sagt ihm dann das Wort, steh auf. Und im Glauben reagiert er. Und plötzlich kann er aufstehen und kann gehen.
Wobei ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass er auch Jesus so weit glaubt, dass er es überhaupt probiert. Mhm. Er hätte sicherlich genügend Gründe zu sagen, naja, das kannst du vergessen, das bringt nichts, habe ich schon oft genug probiert. Ja, es funktioniert halt nicht, die Beine gehen nicht, aus diesen und jenen Gründen. Das wusste er nur zu gut. Wieder besseres Wissen musste er im Prinzip handeln. Und ich habe mich oft gefragt, wäre er gesund geworden, wenn er es nicht geglaubt hätte?
Also wieder merken wir auch, dass Glauben und Taten irgendwie zusammenhängen. Mhm. Ja, wenn er glaubt, dann handelt er auch. Mhm. Er macht auch das, was Jesus sagt. Das ist ja quasi ein Befehl in gewisser Weise auch. Mhm. Ja. Okay. Wir haben jetzt hier in unserer Lektion, wer das mitverfolgen möchte, dort ein Zitat. Kommt aus den Schriften von Ellen White, aus dem Buch Auf den Spuren des großen Arztes. Steht in der Lektion auf Seite 81, in diesem Buch Auf den Spuren des großen Arztes steht es auf Seite 106. Ich lese es mal vor. Das heißt hier, allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg garantieren. Und jetzt wird aufgelistet, wie Jesus vorgegangen ist. Der Heiland aber begab sich unter die Menschen, als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, er half ihren Nöten ab und er gewann ihr Vertrauen. Und erst dann gebot er ihnen, folgt mir nach. Wenn sie jetzt hier sagt, allein die Vorgehensweise Christi wird wahren Erfolg bringen, wie versteht ihr das? Ist das jetzt wirklich die einzige Methode, die einzige Vorgehensweise? Ist das jetzt so zu verstehen, jetzt Erfolg hat, oder gäbe es noch andere Methoden? Inwiefern ist das jetzt wirklich eine Vorgehensweise, wo wir sagen würden, ja, das hat nicht nur damals funktioniert, das würde auch heute funktionieren?
Für mich ist das auch immer so ein Stück weit ein unbequemes Zitat. Denn eigentlich wäre es ja schon schön, es würde funktionieren, wenn ein Fernsehevangelist eine Evangelisationsreihe hält und es funktioniert. Ja, und da werden ja auch viele Leute getauft. Also es funktioniert ja vielleicht auch teilweise. Ja, aber wenn man das dann doch so mal über einen längerfristigen Zeitraum anschaut oder weltweit, dann stellen wir fest, dass Gemeinde überall da wächst, wo gläubige Menschen sich unter andere Menschen mischen, wo in kleinen Gruppen die Bedürfnisse von Menschen gesehen werden, wo ihnen geholfen wird und dann das Evangelium weitergegeben wird. Also im Prinzip scheint es heute noch genauso zu sein. Mhm. Ja, auch wenn ich vielleicht manchmal sage, für mich wäre es viel einfacher, ich spende einen Beitrag oder drucke ein schönes Werbeplakat. Ja, letztendlich geht es aber nicht anders. Ich muss zu Menschen hin. Mhm. Und ich muss mich auch verletzlich machen, ich muss mich nahbar zeigen, damit Vertrauen gewonnen wird. Mhm. Ja, wirklich interessiert sein an Menschen. Und erst dann ist meine Botschaft auch glaubwürdig.
Mhm. Mhm. Danke.
Also ich kann dem beipflichten. Ich glaube, das, was hier beschrieben ist, ist sogar sehr erfolgreich und macht auch den Unterschied, glaube ich, zu anderen Menschen, die helfen. Ich sage jetzt mal so profan, aus der Welt. Mhm. Es gibt ja genug Hilfsorganisationen und Menschen, die auch ihr Anliegen haben, Menschen zu helfen. Was macht denn den Unterschied zu uns? Das habe ich mich gefragt. Was ist denn das Helfen hier? Was macht den Unterschied einfach, wenn wir helfen sollen nach den Prinzipien? Ich stelle das mal hier in die Runde. Denn es gibt viele Menschen, die haben auch das Anliegen zu helfen.
Es gibt viele Organisationen, viele Menschen, die wirklich sehr viel helfen. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Vielleicht ist der Unterschied ganz am Schluss, dass das Helfen weitergeht, als nur rein materielle Bedürfnisse zu stillen. Ich glaube, materielle Bedürfnisse zu stillen, allein materielle Bedürfnisse zu stillen, da brauche ich diese Wege nicht gehen. Da reicht es auch mit dem Flugzeug oben drüber fliegen, runterschmeißen, passt. Wenn es einigermaßen sicher am Boden ankommt, hat seinen Zweck erfüllt. Aber hier geht es ja um mehr. Hier geht es ja nicht bloß darum, jemanden nochmal für ein paar Jahre zu füttern, sondern eine Perspektive zu öffnen, die ja viel weiter reicht, die bis in alle Ewigkeit reicht. Und dafür hilft im schnellen Vorbeigehen, was hinschmeißen, weniger, glaube ich. Gott kann Wunder tun und manchmal geht es auf diese Art und Weise, aber in der Regel wird es dadurch passieren, dass mein Gegenüber mir glaubt, dass ich Interesse an ihm habe. Dass mein Gegenüber erkennt, dass wie mich mein Glaube verändert und so weiter. Und dann wird er vielleicht auch selber anfangen, darüber nachzudenken, gerade bei Menschen, die vielleicht gar kein Interesse haben zunächst. Mhm. Und dann, glaube ich, brauche ich diese Schritte. Wie gesagt, um bloß kurz ein materielles Bedürfnis zu stillen, da gibt es 1000 Wege.
Mhm. Okay. Du hast ja gefragt, ob das der einzige Weg ist. Jetzt, Carsten, du hast auch schon so ein bisschen angesprochen, aber wenn ich auch so darüber nachdenke, dann frage ich mich, gibt es denn überhaupt einen alternativen Weg als der, den Ellen White zum Beispiel jetzt beschrieben hat, den Jesus gegangen ist? Weil ich glaube, das kommt auch so ein bisschen dem Gedanken, den du auch vorhin gemeint hast, durch. Klar, ich kann hingehen über Social Media, über Medien generell, versuchen, Leute für Gott zu gewinnen. Und ich persönlich habe das auch schon einige Male erlebt, auch in meiner Heimatgemeinde zum Beispiel, da kommen Leute, sind irgendwie über Medien, über Bekannte, wie auch immer, aufmerksam geworden auf die Gemeinde. Aber sie kommen in die Gemeinde und merken, okay, jetzt einfach platt gesagt, es interessiert keinen, dass ich hier bin. Man wird vielleicht nicht angesprochen oder man bekommt nur so eine Floskel, einfach nur zugesagt, ja, schön, dass du hier bist, und dann läuft man schnell weiter. Und auch da habe ich Leute erlebt, die dann irgendwann auch eben nicht mehr gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann probieren, Missionen zu machen, indem ich rein kognitiv versuche, einfach nur die Missionsbotschaft zu verbreiten, aber schlussendlich gehört doch viel, viel mehr dazu. Und das ist eben genau das, was Jesus auch vorgelebt hat. Und das ist schlussendlich Beziehung. Und Beziehung ist etwas, was sehr zeitintensiv ist, was ich eben nicht einfach in die Masse streuen kann, weil unser Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und zu glauben, einfach nur groß zu streuen, ist der einzige Weg, ist vielleicht dann auch wieder zu kurz gedacht.
Und ich glaube, dieser Punkt Beziehung setzt ja auch voraus, dass ich ein Interesse an dem anderen habe. Und das echte Interesse, Jesus hat Interesse an uns Menschen, und zwar an jedem Einzelnen. Und ich denke mir, die Liebe, das ist seine Liebe zu uns, eines jeden. Er sagt ja auch, was ihr an einem von ihnen gemacht habt, das habt ihr mir getan. Er sieht den Einzelnen und identifiziert sich so mit dem Menschen, dass er sagt, wenn ihr da was Gutes tut, das ist wie wenn ihr das für mich tut. Denn ich liebe diesen Menschen, so wie ich dich liebe. Und mach da keinen Unterschied. Und dann frag halt ich mich, ich meine, so Hilfsorganisationen, die was runterschmeißen, da gibt es keine Beziehung. Das stimmt, das ist einfach mal, es gibt genug Hilfsorganisationen, denke ich, die setzen genauso auf Beziehung und gerade Sozialarbeiter auch auf Beziehung, wenn sie da so Streetwork machen. Aber ich denke mir, wir müssen darum bitten, dass Gott uns seine Liebe schenkt für den Menschen. Und zwar dieses Bedürfnis und das Verlangen, den anderen zu sehen, in seinem Menschsein, in seiner Bedürftigkeit. Und dann auch dieses Bedürfnis kommt dann auch, ich möchte ihm helfen. Wenn wir jemanden lieben, dann möchten wir ihm helfen. Aber wenn wir das nicht haben, dann kann man auch nackt, ich sag mal, missionieren. Mhm. Über was irgendwie. Das kann man auch ganz unpersönlich. Das andere kommt und folgt dann. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist auch, dass Jesus uns reinnehmen will in sein Lebensprinzip, in sein Sein, nämlich Liebe zu üben mit Interesse und Mitgefühl.
Dankeschön. Jetzt hattest du vorhin schon angesprochen, dass das herausfordernd ist, dieses Zitat. So ein bisschen in diese Richtung habe ich das noch in Erinnerung. Ja? Wo seht ihr denn die Herausforderung? Du hast jetzt die Zeit angesprochen. Ist das die einzige Herausforderung, die es gibt? Sind wir alle zu beschäftigt und finden kaum noch Zeit, um wirklich auf andere zuzugehen, Zeit mit ihnen zu verbringen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und dann auch ihren Bedürfnissen zu begegnen?
Beziehung ist anstrengend.
Anstrengend.
Menschen können mühsam sein, ja. Mhm. Und manchmal wollen wir doch nur unsere Ruhe haben, wenn wir ehrlich sind. Also von dem her ist das schon eine Herausforderung. Und ich kann halt nicht Mission dann an die Prediger delegieren. Denn dann geht nichts weiter, wenn ich das mache. Ja, die Prediger sind sehr, sehr begrenzt. Dieses Prinzip, ja, sich mit einigen wenigen zu beschäftigen und Beziehungen zu pflegen, das ist ja nur dann erfolgreich, wenn alle mitmachen.
Genau.
Ja, also ich sag mal, dieses Total Involvement Prinzip, ja, dass wirklich alle dann ihren Teil tun. Ja. Und wenn jeder halt Beziehung pflegt zu ein paar Leuten, dann ist es eine Masse, eine Menge. Ja, aber wenn der Prediger da ein paar Beziehungen hat, das tröpfelt dahin.
Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht noch ein anderer Aspekt auch, der damit zu tun hat, dass man halt immer wieder auch Berichte gibt, man es vielleicht im schlimmsten Fall auch selber erlebt, dass man in diesen Situationen auch ausgenutzt wird. Mhm. Dass man also jemandem helfen will, aber dass dem vielleicht gar nicht so schlecht geht, wie er tut. Mhm. Und das ausnutzt, sei es einfach, dass er sagt, ja, warum soll ich mich selber mit etwas kümmern? Ich finde schon jemanden, der für mich das macht oder der mir hilft. Das ist das eine. Oder im schlimmeren Fall, dass jemand also systematisch andere betrügt. Mhm. Und das sind dann so Dinge, wenn man die selber erlebt hat, glaube ich, schon nicht schön. Und wird vielleicht das eigene Verhalten prägen künftig, aber auch schon die Tatsache, dass man das hört, macht dann vielleicht auch ein Stück weit vorsichtig, gerade vor dem Hintergrund, wie du es ja angesprochen hast. Es ist ja nicht so, dass das einfach so beim Vorbeigehen schnell mal geht, sondern das Engagement verbunden. Da sind dann vielleicht ja auch Emotionen damit verbunden. Wenn mir mein Gegenüber wirklich wichtig ist und ich engagiere mich für ihn, und hinterher stelle ich fest, er hat mich die ganze Zeit bloß ausgenutzt. Dem ging es nur um mein Bestes, um mein Geld. Mhm. Also das kann auch sehr schmerzhaft sein.
Mhm. Und dann trotzdem dranbleiben, ja, und nicht resignieren oder aufgeben.
Genau.
Das ist eine Herausforderung. Oh ja, das stimmt. Wir können mal noch einen Text lesen, der steht in Matthäus 25. Der passt noch gut zu diesem Thema, was wir gerade besprechen. Andreas, kannst du den Text lesen? Das ist Matthäus 25. Steigen wir mal dort in Vers 34 ein. Matthäus 25, 34 bis 40.
so 34 bis 40, ja? Jo. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und speisten dich? Wann durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Dankeschön. Was ist hier die Botschaft in diesem Abschnitt?
Ich glaube, eine große Botschaft in diesem Text ist, dass unsere Taten auch gesehen werden. Mhm. Du hast vorher noch gesprochen oder die Frage gestellt, was uns manchmal davon abhält. Und ich glaube, ein Grund, was manche Leute auch abhält, ist dieses, ich investiere und es sieht keiner. Es interessiert keinen. Vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, es könnte auch ausgenutzt werden. Und deswegen finde ich diesen Text auch eben so stark, weil Jesus macht hier klar, dass selbst wenn sich niemand bei uns bedankt, selbst wenn niemand auch nur ein gutes Wort darüber verliert, wenn wir anderen helfen, nicht mal die Leute selber, denen wir helfen, dass es trotzdem gesehen wird. Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, zu wissen, dass alles Gute, auch was ich tue, dass es auch gesehen wird. Weil das ist doch kein kleines Bedürfnis auch bei den Menschen.
Und hier ist vielleicht sogar noch die andere Perspektive. Also sie fragen ja dann selber, wann haben wir das denn gemacht? Also es scheint ihnen selber gar nicht aufgefallen zu sein. Das war für sie fast wie selbstverständlich. Da waren welche in Not und sie haben ihnen geholfen. In gewisser Weise so ein Stück weit selbstlos vielleicht. Und was denkt ihr, wie kann es denn gelingen? Manchmal, wir haben jetzt so über die Strategien gesprochen und auch über das Zitat von Ellen White, ja, diese Vorgehensweise Jesu, das kann ja manchmal dahinter stecken, vielleicht dieser Gedanke, jetzt investiere ich, jetzt mache ich, jetzt gehe ich den Nachbarn oder Arbeitskollegen und schaue auf die Bedürfnisse und investiere in eine Freundschaft, so mit dem Ziel, na, irgendwann muss er doch mal eine Entscheidung treffen. Irgendwann muss er doch mal in die Gemeinde kommen. Irgendwann muss er doch mal sein Leben Jesus übergeben. Man will doch mal so eine Frucht sehen. Was denkt ihr, was kann uns so ein Stück weit helfen, dass wir das nicht aus diesem Zweck machen jetzt, um dadurch Menschen in die Gemeinde zu bringen, sondern eben wirklich so, wie es hier steht, dass uns das fast gar nicht auffällt?
Wir haben jetzt zwei Wunder gelesen, wo Leute gesund gemacht wurden, aber bei keiner dieser beiden Begebenheiten stand, dass die Person danach gläubig wurde. Also es endet damit, dass ein Gelähmter wieder gehen kann und beim zweiten Mal auch wieder eine gelähmte Person wird wieder gesund. Wir lesen nichts davon, dass die Person jetzt auf einmal gläubig geworden ist oder ähnliches. Diese Personen verschwinden danach aus der Erzählung und wir hören nie wieder was von ihnen. Also wer sagt uns, dass auch Jesus hier hingegangen ist, weil er wusste, okay, wenn ich diese Person heile, dann wird er mir nachfolgen? Wissen wir nicht.
Also wenn ich morgens bete, Herr, ich möchte mit dir auch heute leben und erfülle mich auch mit deinem Geist und führe mich und öffne mir die Augen, wem ich heute begegne und wem ich Licht und Salz und Hilfe sein kann. Das bleibt nicht unbeantwortet. Und ich glaube, auch das wird mich formen dahin, dass ich eben nicht berechnend helfe, sondern aus dem Bedürfnis heraus, wenn ich darum bitte, Herr, lass mich den anderen lieben, wie du ihn lieben würdest und hilf mir dabei, dass ich jetzt nicht egoistisch einfach durchlaufe. Und ich muss auch zugeben, wir sind so involviert im Alltag und man kommt müde heim von der Arbeit und dann hat man noch Aufgaben in der Gemeinde. Also da ein Zeitfenster zu finden, wo man jemanden vielleicht auch in einer Zuverlässigkeit hilft, in einer gewissen Kontinuität, das ist schon eine Herausforderung, ich glaube, für jeden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir gar nicht so weit gucken müssen. Es ist manchmal auch nur der wirklich der Allernächste, nicht immer gleich der Flüchtling, wo ich mich dann kulturell einfühlen muss und so weiter. Und das wird anstrengend. Sondern auch mein Nachbar, der jetzt gerade gestürzt ist, und das haben wir jetzt erlebt, meiner mir nahestehenden Person ist die alte Nachbarin gestürzt mit dem Hund, hat einen Gipsarm und jetzt steckt sie wirklich drin und kann sich mit nichts helfen und kriegt auch nicht gleich die Hilfe, die sie braucht, bis das alles in Gang kommt, hat dann einfach wirklich mir die nahestehende Person das einfach in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt telefonieren wir gehen zusammen zur Versicherung und so weiter. Ich meine, solche Dinge, das ist es, glaube ich, auch.
Danke, ja. Was? Nicht berechnend.
Ja, nicht berechnend.
Und die anderen noch was dazu sagen? Wenn wir hier lesen in Johannes Kapitel 15, Vers 13, wo Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, dann ist ja eine echte Freundschaft wirklich auf diese Liebe aufgebaut und nicht auf diese Berechnung oder Erwartung, dass jetzt der andere das, was ich ihm gebe, dann irgendwann zurückgeben muss. Und dann irgendwann.
Ich denke, ja. Diese Schritte, von denen wir gehört haben, gelesen haben, das ist ja genau das Gegenteil von einer rein statistischen Aktion, ja, wo es bloß darum geht, Haken zu machen, einer mehr, ja, sondern wenn ich diese Wege gehe, so wie Jesus es gegangen ist, dann geht es um die Beziehung an erster Stelle. Das Ziel ist das Gleiche, weil was hilft es einem Menschen, wenn ich ihm jetzt ein paar schöne Jahre mache, und dann ist er doch für ewig verloren. Das Problem ist bloß, dass uns das oft nicht so bewusst genug ist. Aber die wirkliche Hilfe muss immer in die Ewigkeit führen. Weil wer nicht ewig lebt, ist ewig tot, ein Wort. Das ist eh umsonst. Also letztendlich. Aber das Herz muss dabei sein, nicht die Mathematik.
Danke. Okay. Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Dann gebe ich diese Frage mal für die Zuhörer und Zuschauer. Ihr habt die Möglichkeit, in den Kommentaren darauf zu antworten. Wie gelingt es euch, Beziehungen aufzubauen zu den Menschen? Und wie gestaltet ihr sie, sodass jetzt nicht der Eindruck entsteht, der will mich ja irgendwie nur in die Kirche oder in die Gemeinde bringen, sondern dass es eine echte Freundschaft ist, ohne Berechnung? Schreibt es in die Kommentare, wir sind ganz gespannt. Wir schließen hier noch ab mit einem Gebet. Jutta, betest du mit uns?
Guter Gott, treuer Vater im Himmel, wir haben jetzt über ein Thema geredet, was uns allen doch im Alltag auch begegnet, nämlich für den anderen da sein und auch den Blick für ihn zu haben in seiner Bedürftigkeit, in dem, wo er Not hat, wo er Hilfe bräuchte. Ich möchte dich von Herzen bitten, uns die Augen zu öffnen und auch unser Herz zu füllen mit deiner Liebe, dass wir gerne auf den anderen achten und gerne unsere Hilfe auch anbieten und dass wir erleben dürfen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn wir das anwenden, einfach den Nächsten auf den Nächsten zu schauen, was braucht er. Hilf uns, Herr, dass du ja, dass wir erleben dürfen, wie du die Dinge auch bei uns veränderst und dass wir hier ja deinen Segen erleben dürfen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.